27. Tag, Mittwoch, 6. Februar 2002. Ushue, Bootsausflug, Flug nach Buenos Aires. Ort. Temperatur. Wind. Wolken. 18 Grad Celsius. Leichte Brise. Im Verlaufe des Tages zunehmende Bewölkung, kurze heftige Regenschauer am Nachmittag. Im Grunde war es kaum zu fassen, der letzte richtige Urlaubstag begrüßte mich auf ganz besondere Art und Weise. Als ich nämlich kurz vor 6 Uhr die Augen öffnete und einen Blick aus dem Fenster warf, entdeckte ich zaghafte Sonnenstrahlen und der Himmel war kaum von Wolken bedeckt. Mir war sofort klar, dass dies ein wunderschöner Sonnenaufgang werden könnte. Ich zog mich daher schnell an, schnappte meine Fotoausrüstung und kletterte kurzerhand aus dem Fenster, mein Zimmer war ebenerdig, um schnellstmöglich zum Ufer des Beagle-Kanal zu gelangen. Meine Hoffnung nach einem grandiosen Sonnenaufgang wurde mir tatsächlich erfüllt. Anfangs war die Sonne noch hinter den Bergen verschwunden und nur die gegenüberliegenden Berggipfel wurden von ihr berührt. Doch dort, wo die Sonne aufzugehen gedachte, bot sich ein wirklich spektakuläres Bild. Die Sonnenstrahlen zeichneten sich durch die vorhandenen Wolken und den Dunst ganz deutlich ab und es sah fast wie Speichen eines Wagenrades aus. Selbst nachdem die Sonne hinter den Bergen hervorgekommen war, war es atemberaubend schön, denn nun änderte sich die Stimmung und die gesamte Landschaft wurde in das sanfte Licht der Morgensonne gehüllt. Über all das begeisterte Beobachten war mir die Zeit davon gelaufen. So musste ich schließlich schnell zurück ins Zimmer, um mich zu waschen und all die Kleinigkeiten verpacken, die am Vorabend noch nicht verstaut werden konnten. Obwohl ich noch Zeit gehabt hätte, mein Gepäck zu einem späteren Zeitpunkt aus dem Zimmer zu räumen, schaffte ich es schon vor dem Frühstück in die Lobby. Wie ich feststellte, war der große Rucksack unerfreulich schwer. Als ich jedoch den Tagesrucksack, der mein Handgepäck bildete, anhob, stockte mir der Atem, denn er hatte viel Ähnlichkeit mit einem Goldbarren, geringe Größe, extrem hohes Gewicht. Ich hoffte nur, dass nie jemand auf die Idee käme, ihn zu wiegen, andernfalls wäre ich sicherlich in großen Schwierigkeiten. Gegen 7:30 Uhr fand ich mich im Frühstücksraum ein, doch hielt ich es heute wie die Argentinier, ich nahm kaum etwas zu mir, denn ich war noch vom Vorabend nachhaltig gesättigt. Gegen 8 Uhr hieß es, Markus zu treffen, denn wir hatten nun all die vielen kleinen und größeren Dinge zu bezahlen, die für uns während der Reise ausgelegt worden waren, zum Beispiel Getränke beim Essen oder in meinem Fall auch die Einzelzimmerzuschläge. Bei mir hielt sich der zu entrichtende Obolus eigentlich in Grenzen. Dennoch hätte ich bei der Bezahlung ein paar Probleme gehabt, wenn mir Bernd nicht mit ein paar Dollar unter die Arme gegriffen hätte. Bei mir war nämlich mein Bargeldvorrat fast am Nullpunkt angekommen. Ich hockte stattdessen auf meinen, zwar wenigen, aber dennoch vorhandenen Traveler-Schecks. Schließlich hieß es, unser Gepäck zum Fahrzeug zu bringen und ein letztes Mal alles zu verstauen. Irgendwie stellte sich schon ein klein wenig Wehmut ein, auch wenn ich mich wieder auf meine Wohnung freute. Etwa gegen 8.45 Uhr verließen wir endgültig das Hotel und fuhren in die Stadt, um unsere Bootsrundfahrt durch die Bucht von Ushue und den Beagle-Kanal zu beginnen. Im Ort angelangt ging es auf direktem Wege zum Hafen, wo man uns unsere Tickets aushändigte und damit dem Besteigen des Bootes nichts mehr entgegenstand. Ich kletterte gleich auf Deck und betrachtete Ushue aus dieser leicht erhöhten Position. Schon jetzt zeigte sich, dass der Ort im Gegensatz zum Besuch zu Lande einen eigenen rauen Charme hat und nun sogar auf seltsame Weise sogar hübsch wirkte. Dieser Eindruck verstärkte sich, als die Fahrt begonnen hatte und wir den Ort aus immer größerer Entfernung betrachten konnten. Neben dem Blick über den Ort, seine Gebäude und die sehr hübsch anzusehenden Berge, bekamen wir allerlei Informationen. Hier ein Dank an Markus und Sandra, von denen ich eine Zusammenfassung der Informationen erhalten hatte, denn merken konnte ich mir nicht alles auf einmal. Während wir in nicht allzu großer Entfernung der Küstenlinie folgten, erfuhren wir, dass der Name Ushue von den Uamana-Indianern stammt und Ort hinter der Bucht oder die nach Westen gerichtete Bucht bedeutet. Im weiteren Verlauf der Rundfahrt sah man den Hausberg von Ushue, den Mount Oliva, 1,350 Meter, in seiner gesamten Pracht. Rechts daneben reckte sich der Cerro Cuco Hermanus in die Höhe, welcher durch seine fünf Spitzen die Fantasie der Menschen angeregt hatte. Diese Spitzen sollten an die fünf Kinder von Thomas Bridges erinnern. Schließlich erreichten wir die Estancia-Tunnel. Diese Estancia hat in wissenschaftlichen Kreisen eine ganz besondere Bedeutung, denn dort fand man die für die Uamada-Indianer so typischen Muschelhügel. Diese Muschelberge entstanden durch die Tatsache, dass die Indianer die Schalen, nach dem Verzehr des Muschelfleisches, nicht ordentlich entsorgten, sondern diese einfach aus dem Fenster warfen. Diese Vorgehensweise war mir nicht unsympathisch. Als besonders nutzbringend für die wissenschaftliche Erkundung der Indianerkultur erwies sich die Tatsache, dass hier die Hügel noch nicht vollständig von Gras und Pflanzen überwuchert, sondern sie fast im Originalzustand vorzufinden waren. Durch die Untersuchung der Hügel hatte man schließlich festgestellt, dass diese Region, trotz seines herben Klimas, schon vor rund 6300 Jahren besiedelt gewesen sein musste. Als der Seegang etwas unruhiger wurde, bedeutete dies, dass wir die Bucht von Ushue verlassen hatten und nun den Beagle-Kanal befuhren. Der Beagle-Kanal, als Verbindung zwischen Atlantischem und Pazifischem Ozean, erstreckt sich über eine Länge von rund 180 Kilometern. An den tiefsten Stellen ist der Kanal rund 90 Meter tief. Hätten wir hier unsere Motoren ausgeschaltet und wären durch die Strömung davon getrieben worden, wären wir unweigerlich im Atlantik gelandet, da die Strömung vom Pazifischen zum Atlantischen Ozean verläuft. Schon kurze Zeit nach dem Verlassen der Bucht und dem Befahren des Kanals erreichten wir El Faro, einen kleinen Leuchtturm, der seit vielen Jahren durch Sonnenenergie gespeist wird. An diesem Ort verlangsamte sich die Fahrt des Bootes und der Kapitän manövrierte sein Schiff vorsichtig um die Insel. Ich wunderte mich sehr darüber, denn ich sah außer Felsen und Steinen nicht sehr viel Sehenswertes. Ich entdeckte lediglich einen Teil von einem versunkenen Schiffsmast. Wie ich schließlich erfuhr, gehörte dieser zu dem deutschen Schiff Hamburg Süd, welches hier 1930 versank und heute noch auf dem Grund des Kanals liegt. Seinerzeit konnten alle Passagiere und die Mannschaft gerettet werden. Nur der Kapitän blieb auf seinem Schiff. Er konnte und wollte wohl mit dieser Schmach, einen Navigationsfehler begangen zu haben, nicht leben. Als wir eine der kleineren Inseln fast umrundet hatten, entdeckte ich den eigentlichen Grund unserer stark verlangsamten Fahrt. Auf dem Felsen sah man nun eine Kolonie von Magellankormoranen. Auf diese Weise kam ich auch noch in den Genus, diese Tiere zu sehen, denn während unseres letzten Ausfluges auf dem des Kormorane zu sehen gegeben hatte, war ich wegen anhaltender Übelkeit außer Kraft gesetzt. So genoss ich diese Vorbeifahrt ganz besonders. Diesem Tiererlebnis folgten noch weitere, denn wir fuhren schließlich noch an ein paar anderen Inseln vorüber, auf denen es allerlei Tiere zu beobachten gab. Zumeist waren es Kormorane und Seelöwen. Doch konnte man auch Albatrosse sehen, wie sie majestätisch über den Himmel flogen oder extrem nah über die Wasseroberfläche glitten. Lustig wurde die Fahrt, als wir an einer großen Kolonie von Kormoranen vorüberkamen und ein Passagier meinte: "Ach, schau mal, die hübschen Pinguine. Schau, wie sie fliegen können, oh, da landen welche, da startet einer." Ich fragte mich, ob man den Passagier hätte aufklären sollen. Nach einer gelungenen Rundfahrt, auf der uns das Wetter wirklich hold gewesen war, erreichten wir gegen 12 Uhr den Hafen von Ushue. Nun hätten wir noch rund eine Stunde Zeit gehabt, bis uns das letzte Mittagessen angeboten würde, und die meisten von uns beabsichtigten, diese Zeit zum Besuch der Wechselstube zu nutzen. Doch erfuhren wir, dass weder heute noch an den kommenden Tagen etwas aus dem Wechseln von Geld werden würde, denn die Wechselstube sollte weiterhin geschlossen bleiben. Zum Glück unterbreitete uns Markus das Angebot, Geld bei ihm wechseln zu können. Da ich mehr als pleite war, griff ich das Angebot gerne auf. Auf dem Weg zum Fahrzeug kamen wir an einer etwas merkwürdigen Skulptur vorüber. Es handelte sich dabei um eine unscheinbar wirkende Pyramide. Da ich mir nicht erklären konnte, was diese Pyramide mit der Region zu tun hätte, erkundigte ich mich bei Markus. Er erzählte mir daraufhin, dass hier eine Elektronikfirma CDs und allerlei Informationen eingelagert hätte. All diese Dinge sollten dort nun für die nächsten 500 Jahre bleiben und den Menschen in ferner Zukunft ein Bild über unsere Zeit vermitteln. Unwillkürlich stellte sich die Frage nach der Stromversorgung. Was würde sein, wenn es in 500 Jahren eine Energieversorgung, wie sie heute üblich ist, nicht mehr gibt? Doch auch dieses Rätsel wurde gelüftet. Man hatte hier nicht nur die Geräte zum Abspielen der Informationsquellen hinterlegt, sondern auch alles, was notwendig sein würde, um die Geräte in Betrieb nehmen zu können. Als unser Bus erreicht war, griff ich gleich das Angebot von Markus auf und tauschte etwas Geld bei ihm. Nachdem ich wieder Geld in den Händen hielt, fühlte ich mich gleich deutlich besser, denn nun war ich von den Fesseln meiner Peso-Armut befreit. Sogleich machte ich mich auf in den Ort, um zumindest nach ein paar Kleinigkeiten Ausschau zu halten, die man mit nach Deutschland nehmen könnte. Ich hatte Bernd, Dresden, darauf hingewiesen, dass in dem Internetcafé, welches ich für die Erstellung meiner Reiseberichte ausgewählt hatte, auch Fotos aus Ushue, der Umgebung und der Antarktis verkauft wurden. Da er in El Calafate auf diese Weise seinen Bildervorrat schon einmal aufstocken konnte, schloss er sich mir an. Während er die reichlich vorhandenen Fotos begutachtete, setzte ich mich bis zum Mittagessen noch einmal mit dem Internet auseinander. Nebenbei verfolgten wir beide im Fernsehen die aktuellen Geschehnisse in Argentinien, im Besonderen Buenos Aires. Auch wenn wir nichts verstanden, wirkten die Bilder nicht besonders ermutigend für unseren bevorstehenden Aufenthalt in der Hauptstadt. Während unseres letzten Mittagessens waren die gesehenen Ereignisse auch kurz Gegenstand unserer Unterhaltung, doch bald zog etwas anderes unser Interesse auf sich. Ein Kreuzfahrtschiff legte nämlich im Hafen von Ushue an. Auch wenn die Größe des Schiffes etwas Beeindruckendes war, fesselte mehr der anscheinende Kampf der Schlepper und Schiffsbesatzung, das Schiff am Kai anlegen zu lassen. Ich persönlich konnte es nicht beurteilen, doch nach den Unterhaltungen der anderen schien das Anlegemanöver nicht so reibungslos vonstatten zu gehen. Doch schließlich lag das Schiff am Kai. Was dies jedoch bedeutete, ermaß ich wesentlich später, als ich wieder im Ort war. Nach dem Essen brach ich dieses Mal mit Annette und Ronny in den Ort auf, um unsere Gutscheine für je eine heiße Schokolade, die jedem nach dem Anlegen unseres Ausflugsbootes ausgehändigt worden war, einzulösen. Um uns die Beine zuvor etwas zu vertreten, ging es nicht auf direktem Wege zum Schokoladenladen. Allerdings fiel der Umweg nicht allzu groß aus, denn das Wetter begann deutlich schlechter zu werden. Wir hatten gerade den Laden erreicht, als fast im selben Moment ein gewaltiger Regenguss niederging. Während der Regen sintflutartig herniederging, saßen wir im Trockenen und ließen uns die heiße Schokolade schmecken. Ich persönlich kämpfte anfangs etwas mit ihr, da ich seit über einem Jahr keine Süßigkeiten mehr gegessen hatte. Doch auch mit dem abgeschwächten Erinnerungsvermögen an diese Gaumengenüsse stellte ich fest, dass sie wirklich nicht schlecht schmeckte. Dennoch nahm ich mir vor, diesen Genuss nicht zum Anlass zu nehmen, wieder mit dem Verzehr von Süßigkeiten zu beginnen. Da auch den anderen ein Schokoladendrinkgutschein ausgehändigt worden war, fanden sich nach und nach fast alle der Reisegruppe hier im Geschäft ein. Anlass zur Heiterkeit bot schließlich eine Bestellung Schokoladenkuchen, die Annette tätigte. Nicht nur Annette schaute recht ungläubig auf ihren Teller, als schließlich das Stück Kuchen vor ihr stand. Ich für meinen Teil muss zugeben, dass ich noch nie solch ein riesiges Kuchenstück in einem Laden gesehen hatte. Nachdem die Schokolade getrunken und der Regen nachgelassen hatte, wollte ich als eine meiner letzten Taten hier im Ort etwas zu trinken und ein paar Sticker kaufen. Beides erwies sich als relativ einfach, wenngleich der Kauf der Sticker den Verkäufer einiges an Arbeit abverlangte. In dem Geschäft, in dem ich schließlich meinen Kauf tätigte, gab es eigentlich immer nur einen Sticker von jeder Sorte und jener, der mir besonders gut gefiel, befand sich nur im Schaufenstersortiment. Ich erkundigte mich, ob ich den Sticker aus dem Fenster erwerben könne, und nachdem mir der Wunsch gewährt wurde, musste der Verkäufer etliche Tische verrücken und einige Verrenkungen in Kauf nehmen, bis er den Sticker aus dem Fenster gefischt hatte. Auch wenn der Kauf unproblematisch vonstatten gegangen war, war in der Zwischenzeit in den verschiedenen Geschäften schwer voranzukommen. Denn die Gäste des Kreuzfahrtschiffes waren wie ein Heuschreckenschwarm über den Ort hergefallen und brachten den Geschäftsleuten gehörigen Umsatz und den anderen Touristen durchaus einen Schrecken in die Augen. In meinem Fall war es nicht nur Schrecken, sondern mir brachten sie sogar einen ordentlichen Lacher. In einem Geschäft stand ein älteres französisches Ehepaar vor mir und kämpfte mit dem Geld. Schließlich fragte sie ihn, wie viel es in Franken sei. Ich konnte es nicht lassen und meinte, nein, nein, nicht Franken, Euro, doch die beiden waren so in ihrem Geldproblem versunken, dass sie es nicht gehört hatten. Schließlich hieß es, zum Fahrzeug zu gehen, um die Fahrt zum Flughafen zu beginnen. Nachdem sich alle eingefunden hatten, begann auch schon die kurze Fahrt. Am Terminal angelangt ging schließlich alles sehr schnell, zuerst zum Flugschalter sich einbuchen, danach die Flughafensteuer entrichten und anschließend sich von Markus und Sandra verabschieden. Während die anderen noch bei den beiden verweilten, zog ich es vor, schon durch die Personenkontrolle zu gehen, denn ich hatte allerlei Kleinkram um den Hals hängen oder in den Hosentaschen stecken, so dass ich nicht in einem Pulk von Menschen hängend diese Kontrolle hinter mich bringen wollte. Ach ja, ich hatte ja erwähnt, dass mir mein großer Rucksack so außerordentlich schwer vorkam, doch nachdem er am Flugschalter gewogen worden war und sich herausstellte, dass er nur 21 Kilogramm wog, war ich doch überrascht und zugleich erfreut. Denn so würden mir auf dem Heimflug keine Probleme aus meinem Reisegepäck entstehen.